Deutschlandfunk Kultur Feature.
Дети уехали. Младшие в Москве, а старшие в Киеве.
Meine Söhne sind weg. Der Ältere lebt in Kiew, der Jüngere in Moskau. Die Enkel wachsen ohne uns auf. Früher musizierten sie zusammen. Der Krieg hat alles zerstört.
Honig und Eisen. Reisen in das Kriegsgebiet der Ostukraine. Feature von Christiane Seiler. Erste Reise. Vor dem Krieg. Nach dem Krieg.
In Kramatorsk begann der letzte Krieg am 12. April 2014, als von Russland unterstützte Separatisten die Polizeiwache besetzten. Das kann man auf einem Video sehen, im Internet.
Die Polizisten hatten keine Waffen. Die Besetzer waren eine gut trainierte Spezialeinheit ohne Abzeichen. Ich kann das beurteilen. Ich bin Afghanistan-Veteran.
Die meisten Kramatorczani blieben in der Stadt, auch diese Imkerinnen in der Markthalle. Ihre runden Gesichter überragen knapp eine Wand aus Honiggläsern.
Während der Kämpfe um Kramatorsk versorgten wir unsere Bienenvölker. Was tun? Es ist egal, ob du im Feld stirbst oder zu Hause.
Zwölf Wochen lang war die Stadt besetzt. Auf den Feldern vor der Stadt tobten Kämpfe mit Bomben, Panzern, Helikoptern. Am 5. Juli 2014 wehte über dem Rathaus wieder die ukrainische Flagge. Zivilisten und Soldaten waren gestorben, Häuser zerstört, Menschen spurlos verschwunden. Der Alltag geht weiter, so gut es geht. Aber nicht für alle. Nur 70 Kilometer im Südosten, an der sogenannten Kontaktlinie, wird weiter geschossen. Die Millionenstadt Donetsk ist besetzt. Unterwegs in der Stadt sehe ich Zeichen des Krieges. Soldaten, gepanzerte Fahrzeuge, Plakate, die zum Dienst in der ukrainischen Armee aufrufen. Im Café des Hotels Kramatorsk sitzen Männer in Flecktarn. Auf der sozialistischen Straße stapfen warm eingepackte Menschen über das Eis. Der Bus fährt in die Sotsgorod, die sozialistische Stadt. Ein zweistöckiges, gemauertes Giebelhaus aus der Stalinzeit, eigentlich ein freikirchliches Gemeindezentrum, ist zurzeit Flüchtlingsheim. Seit einem Jahr lebt hier die Rentnerin Vera Serafimovna. Ein kleines Zimmer, vielleicht 15 Quadratmeter. Frisch renoviert, mit heller Tapete. Vera stammt aus der Stadt Gorlovka, von der anderen Seite der Frontlinie.
Ich kam am Busbahnhof an, weil ich in Kramatorsk meine ukrainische Rente abholen wollte. Ich fiel in Ohnmacht und der Notdienst brachte mich ins Krankenhaus. Es ging mir sehr schlecht. Meine Tochter und ihr Mann wollten sich von mir verabschieden. Sie standen 3 Tage an der Grenze, in der Warteschlange. Man kann dort nicht leben. Es gibt russische Soldaten, Tschetschenen mit Panzern. Sie bombardierten meine Wohnung. Die Kinder bleiben dort, kümmern sich um den Schwiegervater. Wir telefonieren jeden Tag. Sie sagen, wieder fahren Panzer. Dauernd wird geschossen. Ich bin 75 und verstehe das nicht. Dieser Sacharchenko und die anderen, das sind einfach nur Banditen. Sie gründen ihre Karriere auf Blut. Ich war Bauarbeiterin in der Sowjetunion, habe in Kasachstan gearbeitet und an der Baikal-Amur-Eisenbahnmagistrale. Wir kamen zum Aufbauen, nicht zum Zerstören.
Мы только строили.
Kohle und Eisen kommen mit dem Zug. Maschinen werden mit dem Zug abtransportiert. ...160.000 Menschen leben in Kramatorsk. Eisenbahnlinie, Fluss, Fabriken, Straßenbahn und Schnellstraße durchziehen parallel zueinander in Nord-Süd-Richtung die Ebene. Am Hang und auf dem Hügelrücken liegt die Stadt. Düstere, wenig befahrene Straßen im Schachbrettmuster, Schlaglöcher, kaputte Gehwege, bedeckt mit schwarzem Matsch und Eis. Sowjetische Schlafbezirke aus maroden Plattenbauten, gruppiert um eine große zentrale Leere. Auf dem Straßenschild steht Leninplatz. Google Maps kennt den Ort als Friedensplatz. Hier steht das Rathaus. Seit Oktober 2014 auch Sitz der Regionalregierung des Gebiets Donetsk.
I am a project man. This is my personal mission here.
Jewgeni Wilinski, Ingenieur und Manager, ist der Stellvertreter des Gouverneurs. In seinem Büro hängt eine riesige Landkarte des Gebietes. Das östliche Drittel davon, einschließlich der Hauptstadt Donetsk, befindet sich derzeit nicht unter der Kontrolle der Ukraine. So die offizielle ukrainische Sprachregelung. Die Separatisten nennen diesen Teil DNR, also Volksrepublik Donetsk.
Мой вклад будет в то, что я сам не активно участвую в военных действиях.
Ich bin kein Soldat, aber ich kann als Manager arbeiten. Das Territorium gewinnen heißt nicht automatisch, dass man auch Herzen und Köpfe gewinnt. Wir haben einen Traum, hier das Schaufenster der neuen Ukraine zu errichten. Quasi West-Berlin, hier im Gebiet Donetsk. Ökonomisch gesprochen müssen wir geschäftliche Vorteile schaffen, sodass alle verstehen, besser lebt es sich in der Ukraine, zumindest wirtschaftlich. Mit der Grenze müssen wir leben. Wenn man sich an die Geschichte Berlins erinnert, die Mauer wurde nicht vom Westen gebaut.
Der Blick aus dem Bürofenster geht auf den Sockel des Lenin-Denkmals. Der Lenin fehlt. Stattdessen starkt schief ein Holzstab mit ukrainischer Fahne, gelb und blau. Was steht denn jetzt zuerst an, frage ich.
In diesem Jahr haben wir Prioritäten. Wasser, Abwasser, Heizung, Straßen und Straßenbeleuchtung. Wegen der Sicherheit. Und damit die Leute merken, es passiert was. Licht bedeutet Leben. Wir müssen den Vertretern der Stadtverwaltung erst beibringen, Selbstinitiative zu ergreifen. Das ist noch die sowjetische Mentalität. Die Bürgermeister kommen und fordern Geld. Erst dann überlegen sie, wofür sie es ausgeben wollen. Das kenne ich schon. Ich habe die Europameisterschaft 2012 mitorganisiert. Wir sagen den Bürgermeistern, was sind eure Projekte? Wie seht ihr eure Stadt in 10 Jahren? Und wir kümmern uns um die Finanzierung. Wir sind sowas wie Mentoren.
Hallo.
Schräg gegenüber von Jewgeni Wilinskis Büro, in einem Ladenlokal am Lenin- oder Friedensplatz, hat sich die Vilna Chata eingerichtet, das Freie Haus. Ein Jugendzentrum, unterstützt von einer westukrainischen Stiftung. Kolja Dorohov ist der Leiter.
Vilna Chata ist für Jugendliche aus Kramatorsk. Sie können hier ihre Stadt und sich selbst weiterentwickeln. Wir stellen Raum zur Verfügung für Trainings, Vorträge, kulturelle Aktivitäten. Wir fördern freiwilliges Engagement, zum Beispiel für Kinder in Not.
Etwa 20 junge Menschen sind da, singen ein Liebeslied auf Ukrainisch. Es gibt ein Klavier, einen Kicker, eine Sofaecke, viele Bücher, eine Kaffeetheke und Koljas kleinen Bruder.
Меня зовут Степан Дорохов Дмитрий. Фу.
Дмитриевич.
Меня зовут Степа.
Ich bin Степа Дорохов. 12 Jahre alt. Ich bin ein Barista in der Vilna Chata. Gehe noch zur Schule. Alle Mädchen, die Interesse haben, können mir auf Facebook schreiben.
Не ВКонтакте. Не, лучше в Фейсбуке.
Die Familie hat mich eingeladen. Sie wohnen zu viert in einer Chruschtschowka. 3 Zimmer, Küche, Bad, 42 Quadratmeter. Wir sitzen auf dem Sofa, ich zwischen Dmitri und Viktoria, den Eltern, Stjopa auf der Rückenlehne. Blättern durchs Familienalbum. Die Hochzeitsfotos. Ein lachendes Paar. Er trägt sie auf dem Arm.
Verrückt, wie schön ich war. Was für welliges Haar ich hatte.
Am 8. März 1991 kam er zu mir nach Hause, am Frauentag. Ich hatte Torte gebacken und Tee gekocht. Er nannte ihn Hexentee. Und im September, da war die Ukraine schon unabhängig.
Da zerfiel die Sowjetunion.
Da haben wir geheiratet. Sogar in der Kirche, das war damals modern.
Was ist das für ein Auto?
In diesem Auto wurde ich entführt.
Und der Trauzeuge sollte Lösegeld bezahlen.
Mit welchem Geld habt ihr bezahlt? Es gab doch keine Sowjetunion mehr.
Mit Pralinen, Schnaps.
Und es gab noch Rubel. Als Kolja geboren wurde, gab es schon Grivna.
Nein, die wurde erst 1996 eingeführt. Damals gab es Coupons.
Stimmt. Die Inflation war enorm. Die Betriebe bezahlten keine Löhne. Manchmal bekamen wir Mehl oder Zucker statt Lohn. Sieh nur, wie dünn wir waren. Er wurde oft krank.
Wer? Papa?
Ja. Weil er die Verantwortung für die Familie hatte.
Hat er sein Essen Mama und Kolja gegeben?
Zum Glück hatten wir Verwandte auf dem Dorf. Und neben Kramatorsk gab es Kolchosfelder. Da haben die Leute nach der Ernte liegen gebliebene Möhren und Kohlköpfe gesammelt.
Papa, erzähl, wie die Banditen abgerechnet haben.
In den wilden
90ern. Beim Kinotheater Rodina wurde viel geschossen. Das war unsere Mafia. Man sagte, je weniger du weißt, desto besser schläfst du.
2014, als die Polizeistation besetzt wurde, bin ich am nächsten Tag hin, um zu sehen, was los war. Und da waren dieselben Banditen, die Anfang der 90er Schutzgeld erpresst hatten. Sie spazierten jetzt dort in aller Seelenruhe herum.
Und was denken Sie über die jetzige Situation, frage ich.
Ich habe den Kontakt mit einigen Freunden dort drüben verloren. Ein Afghanistan-Kamerad unterstützt die DNR. Er sagt, die Ukraine schießt auf sie. Um zu erfahren, was wirklich los ist, sollte man vielleicht hinfahren.
Zweite Reise. Auf der anderen Seite.
Zwei Monate später warte ich an einem Checkpoint auf die Passkontrolle durch Uniformierte der DNR, der Donetsker Volksrepublik. Als Journalistin reise ich auf der Überholspur. Draußen sehe ich normale Menschen ohne Privilegien. Sie schleppen karierte Taschen, passieren die Grenze zu Fuß, steigen in alles, was Räder hat. Klapprige Autos, Minibusse, uralte Linienbusse. Dazwischen DNR-Soldaten in gepflegtem, dunkelgrünem Flecktarn. Die Fahrt führt über eine Schnellstraße in die graue Stadt Gorlovka. Dann eine Umleitung. In der Nähe wird geschossen. Am Straßenrand Ruinen, rotbraune Kohleabraumhalden, ein rostiges, altertümliches Stahlwerk.
Gehört Achmetow, dem reichsten Mann der Ukraine, sagt der Taxifahrer. Hier gäbe es noch Arbeit. Die Beschäftigten bekämen ihren Lohn in ukrainischer Währung. Achmetows Villa, ganz in der Nähe, stehe leer.
Ich beziehe meine Wohnung in Donetsk. Hell, gemütlich, modern. Nachts herrscht Ausgangssperre, dann fehlen manchmal Wasser oder Strom. Die Besitzer haben ihr Foto am Kühlschrank hinterlassen. Ein junges, fröhliches Paar, sie mit langem, blonden Haar, er mit rundem Gesicht und Backenbartflaum. Ich schlafe in ihrem Bett, esse von ihren Tellern. Sie leben in Kiew. Der Bus fährt ins Zentrum, eine moderne, gepflegte Stadt, Hochhäuser, breite Straßen. Die Leute wirken bedrückt. Ich fühle mich unbehaglich. Auf dem Leninplatz steht Lenin, riesengroß mit Schirmmütze. Hier liegt die Philharmonie von Donetsk. Das Orchester probt für ein Konzert mit Neukompositionen. Ein Klavierkonzert von Roman Kaczala, einem Sohn der Stadt.
В этом году мы решили провести фестиваль, посвященный 125-летию со дня рождения нашего выдающегося земляка Сергея Сергеевича Прокофьева.
In diesem Jahr möchten wir ein Konzert zu Ehren des 125. Geburtstags von Sergei Prokofjew veranstalten, um der Welt zu zeigen, dass Donetsk lebt. Die Leute in der DNR sind in sehr patriotischer Stimmung. Das stachelt Ärzte und Musiker zu Höchstleistungen an. Wir spüren die Welt sehr intensiv. Unsere Wahrnehmung ist geschärft. Jetzt widmen wir unsere Stücke dem Krieg.
Von der vierten Reihe habe ich mich nach vorne vorgearbeitet, seit 1982,
sagt die Cellistin in der ersten Reihe.
Ich stamme aus Donetsk. Mein Mann ist Gitarrist, auch sein Bruder. Früher haben wir alle zusammen musiziert. Meine Kinder sind weggegangen. Sie wohnten in der Nähe der Front. Diese Musik passt gut zu unserer Stimmung. Wir sind im Herz von Donetsk. Seht doch, das Wetter ist schön, die Leute gehen spazieren. Das war hier immer ein Ort der Erholung. Es sieht aus wie in Paris, eine europäische Stadt. Sie wird immer schöner, die Regierung gibt sich Mühe. Nur manchmal hören wir Geschützdonner. Die Zeiten haben sich geändert.
Die Cellistin Valentina Ivanikova auf dem Puschkin-Boulevard. Die Schaufenster der westlichen Boutiquen sind leer. Gartenarbeiter ziehen eine Rasenwalze. Von einem verblichenen Riesenplakat grüßt der Präsident der DNR zum Weltfrauentag.
Früher in der Sowjetunion lief alles nach Plan. Wir erholten uns, arbeiteten. Als dann unsere Sowjetunion zusammenbrach, wurden wir ein anderer Staat. Wir passten uns an, gewöhnten uns an die Ukraine, gaben Gastspiele in Europa, in Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, Syrien, sogar in Südkorea. Wir dachten, das Leben würde immer besser. Der Krieg hat alles verändert. Wir arbeiten, denn wer sonst soll unseren Eltern helfen? Sie sind alt und krank. Wir müssen Medizin kaufen. Und nicht immer kommt die Krankenschwester. Dann muss ich selbst Spritzen geben.
Valentina weint. Ihre Enkel wachsen ohne sie auf. Ein Sohn lebt in Moskau, der andere in Kiew.
Wir haben sehr verschiedene Ansichten. Also vermeiden wir bestimmte Themen, denn das wäre eine Katastrophe. Mein Sohn in Kiew sagt, Russland habe Donetsk besetzt. Und ich sage, zeig mir, wer das besetzt hat. Europa braucht uns nicht. Ich war schon da. Es ist schön zum Reisen, Entspannen, Anschauen. Aber es lebt sich besser zu Hause.
Donetsk ist eine Millionenstadt ohne Kreditkarten und Geldautomaten. Bezahlt wird in russischen Rubel. Soldaten stehen in Gruppen vor barrikadierten Gebäuden. Von einer Hauswand strahlt riesengroß ein fröhliches Kind auf dem Arm, der Präsident der DNR. Auf der Straße vor dem Kulturministerium ist Geschützdonner zu hören. Der Minister Michail Zheltjakov war Schauspieler, bevor er in die Kulturverwaltung wechselte. Er wartet in seinem Büro. Die Pressesprecherin unterstützt ihn.
Kultur ist eine Ideologie, nach meinem Blatt.
Kultur ist Ideologie. Ihre wichtigste Aufgabe ist patriotische Erziehung. Dank der Kultur erinnern wir uns an unsere Vergangenheit, können die Lieder unserer Großmütter singen. Auf dem Territorium der Republik leben 133 Nationalitäten. Die allermeisten sind Slawen, Orthodoxe, Ukrainer, Weißrussen, Russen. Das ist eine einzige große russische Welt. Russische Welt heißt nicht nur russische Sprache. Die russische Welt ist
kulturelle und geschichtliche Einheit.
Das sind die slawischen Wurzeln, die Geschichte.
Wie steht es dann mit dem Gedenken an die stalinistischen Säuberungen, will ich wissen. Der Minister weicht immer weiter zurück vor dem Mikrofon.
Sie meinen die Repression?
Das Gebäude der Musikakademie.
An der Musikakademie ist eine kleine Gedächtnistafel. Dort war die Geheimpolizei.
Und wie sieht es mit oppositioneller Kunst aus?
Sowas gibt es bei uns nicht. Oppositionell kann doch nur etwas Schlechtes sein. Das ist meine Meinung. Kunst wird für das Publikum gemacht. Hauptsache, es gefällt dem Publikum.
Zum Abschied gibt es ein Geschenk, eine kleine Anstecknadel der DNR. Sagen Sie zu Hause, dass bei uns alles gut ist, meint der Minister. Sogar sehr gut. Besuch bei einer 90-jährigen Dame, zusammen mit zwei Altenpflegerinnen einer Sozialstation für Rentner, vor allem für ehemalige Zwangsarbeiter. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam ich zurück nach Donetsk. Es gab Hunger, aber es gab auch Arbeit. Ich wurde Übersetzerin für Gehörlose. In der Sowjetunion haben wir sehr gut gelebt. Alles war kostenlos. Alles war billiger.
Все было бесплатно, все было дешево.
По сравнению с кем у вас было хорошо?
Sie hat gut reden, sagt eine der Altenpflegerinnen. Ihr Mann war ein hohes Tier. Auch in der Sowjetunion lebten die Leute sehr verschieden. Die Pflegerin selbst war Pionierin. Den halben Tag hat sie neben Lenin stramm gestanden. Aber nach der Unabhängigkeit las sie ganz andere Dinge über Lenin. Das war schmerzhaft. Sie dachte, wie konnten sie uns so anlügen? Inzwischen ist ihr egal, welche Regierung in Donetsk herrscht. Wir leben im Niemandsland, meint die andere Frau. Wir haben keine richtigen Pässe. Man kann seine Wohnung nicht verkaufen. Sie will entweder auf der einen oder auf der anderen Seite leben.
In der Ukraine wurde alles besser. Und jetzt ist es natürlich sehr schlimm. Sag mal, wurde bei euch Deutschland nicht auch geteilt, als der Krieg zu Ende war?
In Donetsk ist der Krieg immer präsent. Ich mache einen Ausflug in die Nähe der Frontlinie, in eine Plattenbausiedlung am Stadtrand. Geschosse haben große Löcher in die Häuser gerissen. Mal fehlt ein Balkon, mal eine ganze Fensterfront. Die Tür dieses Taubenschlags ist mit Eisenplatten verstärkt. Der Taubenzüchter ist Bergmann.
Hier und hier haben die Geschosse eingeschlagen. Er lebt im demolierten Hochhaus daneben. Er ist da geblieben. Die Leute kommen wieder zurück.
An der Hauptstraße trainieren Soldaten auf einem Sportplatz. Ein Krankenhaus ist geschlossen. Ein Straßenschild weist nach Kiew und zum zerstörten Sergei Prokofjew Flughafen ganz in der Nähe.
Die Tauben bleiben in Sichtweite und kommen fast immer zurück. Wenn geschossen wird, haben sie Angst. Sie wollen zurück ins Nest.
Dritte Reise. Die müde Sonne.
Mitte August in Kramatorsk. Die Sonne brennt, es ist unerträglich heiß. Schwarzer Staub fliegt. In den Höfen zwischen den Plattenbauten spielen Kinder. Es sind Sommerferien. Der Flohmarkt ist ein Museum der sowjetischen Geschichte. Ein Tableau der Armut. Mit kunstvoll auf dem Boden arrangierten Habseligkeiten. Dort findet Stjopa, was ihn interessiert.
Einen einarmigen Plastikhelden, der aussieht wie Luke Skywalker.
Und ich erwerbe eine Schallplatte von Josef Kobzon. Der steht in der Ukraine auf der Terroristenliste, weil er die DNR unterstützt.
Geboren wurde er in Chasavyar, hier in der Nähe.
Ach ja, er ging hier zur Schule.
Ja, er kommt oft zu uns in die in den Donbass. Jetzt kommt er nur noch nach Donetsk, weil hier ist irgendwie Ukraine und dort ist irgendwie Russland. Zeig mal, was sind da für Lieder drauf? Ach, dieser Tango. Die müde Sonne nahm zärtlich Abschied vom Meer. Ich muss immer weinen, wenn ich das höre. Der Friedensplatz heißt jetzt auch auf den Straßenschildern Ploscha Miru. Der Denkmalsockel ist immer noch leer, bis auf die schiefe ukrainische Fahne. Kinder spielen Eierlaufen und Ballontanzen. Abends kommt frischer Wind auf. Erwachsene flanieren. Eine Gruppe Radfahrer mit Helmen hat sich zu einer nächtlichen Rundfahrt versammelt.
Sie wollen hinaus aus der Stadt, um Sternschnuppen zu sehen.
Может,
Rathaus am Friedensplatz arbeitet Jewgeni Wilinski weiter an seinem Donbass-Erneuerungsprojekt. Der Tagesplan für heute? Treffen mit UNICEF-Vertretern, Versammlung der Industrie- und Handelskammer, Baustellen in der Nachbarstadt.
We have a list of 800 projects.
Wir haben eine Liste von 800 Projekten. Schulen, Bürgerämter, Heizung, Straßen, Abwasser, Pumpen, Filteranlagen und Wasserversorgung. Gorlavka und Donetsk gehören zu unserem großen Wasserversorgungsnetz. Wenn wir den zeitweise besetzten Gebieten von hier aus das Wasser abdrehen, von den humanitären Aspekten gar nicht zu reden, dann kommt unten in Mariupol am Meer, also auf unserem Gebiet, auch kein Wasser an.
Ich war in Donetsk, sage ich. Dort wird nachts oft das Wasser abgestellt.
Wir können nicht alle ihre Bedürfnisse erfüllen, denn sie zahlen nicht für das Wasser.
Auf dem Weg in die Nachbarstadt passieren wir mehrere militärische Checkpoints, zeigen Papiere vor. Fabrikruinen säumen Straße und Bahntrasse. Seit Anfang der 90er steht alles still. Dann sticht Fäulnisgeruch in die Nase. Bagger meißeln in trockenen Klärbecken. Auf ihrem Grund wächst Gras.
Im Moment fließt alles in den Fluss?
Ja.
Alles?
Ich glaube, es ist eine Richtung, die sich jetzt
braucht.
Ja.
Right now, yes. So we have,
ja, deshalb müssen wir hier so schnell wie möglich anfangen.
And it didn't work since 5 years?
Yes.
Ja, das Klärwerk funktioniert seit 5 Jahren nicht. Das Gebiet hatte kein Geld. Dann kam der Krieg. Wir haben große ökologische Probleme. Ungefiltertes Abwasser, veraltete Stahlwerke, veraltete Kläranlagen, wie Sie hier sehen. Laut den Dokumenten funktioniert alles, aber nicht in der Realität.
Officially yes, but in practical no.
Diese Pumpanlage funktioniert in der Realität.
On paper, it doesn't exist, but in reality.
Tief unten im Loch fließt das Abwasser der Stadt. Dann schalten sich die Pumpen ein. Ein europäisches, ein polnisches System.
Es erlaubt auch die Kontrolle über die Abrechnung des lokalen Wasserversorgers. So können wir Betrug vermeiden.
Mir gefällt, dass hier so wenig Menschen sind. Es ist still.
Stjopa im Jubiläumspark am Rand von Kramatorsk. Büsche und Bäume sind trocken, heißer Wind weht. Ein Kreideberg schenkt Ausblick auf die Stadt.
Da sind die Fabriken. Da unten, das ist wahrscheinlich das NKM-See.
Nicht mein.
Dort möchte ich nicht besonders gerne arbeiten. Ich würde dort verrotten. Ich möchte eine gute Arbeit, wo ich meinen Urlaub selbst wählen kann. Nicht wie Mama, die im Winter Urlaub nehmen muss, wenn wegen der Grippeepidemie sowieso alle zu Hause hocken. Vielleicht kann ich weiter Kolja helfen und als Barista arbeiten, aber gegen Bezahlung.
Может я Коле буду помогать там баристой работать дальше. Такого же зарплаты.
Das NKM-Sä, das Neukramatorsker Maschinenbauwerk, unten im Tal, ist der größte Arbeitgeber von Kramatorsk. Dorthin fährt die Straßenbahn. Sie hält an der Haltestelle des Maschinenbauers. Das NKMZ ist ein schwieriger Fall, meint Jewgeni Wilinski. Ja, es gibt dort noch Arbeit, derzeit für 9000 Menschen.
The problem is in monopoly and this is a monopoly in economy.
Aber das Problem liegt in den Monopolen, in der Ökonomie, der Politik, generell auf sozialem Gebiet. Wir können uns nicht auf die Großen verlassen, wie zum Beispiel Rinat Akhmetovs Firmen oder das NKMZ.
Rinat Akhmetov Met Invest oder the Tech or NKMZ in Kramatorsk.
Dessen Eigentümer ist nicht gerade ein Fan der Ukraine.
Новокраматорский машиностроительный завод это крупнейшее предприятие не только в Европе и, наверное, во всем мире.
Das ist vielleicht das größte Maschinenbauwerk der Welt. Wir stellen hier riesige Maschinen her. Bagger, Steinbrecher, Krane, alles für den Bergbau.
Sagt Juri Bojarski, der stellvertretende Direktor für Finanzen.
Viele Männer sind zu Beginn des Krieges geflohen, viele nach Russland. Sie wollten nicht in diesem Bürgerkrieg kämpfen. Der Donbass braucht Frieden. Klar, wir sind für die einige Ukraine, all diese Menschenrechte und so weiter. Aber ich verstehe nicht, warum man uns diesen illegalen Umsturz in Kiew, sagen wir so, als Allheilmittel verkaufen will und alle anderen zu Terroristen und Verbrechern erklärt. Wir haben durch die Situation viele Probleme, weil der Transit durch Russland für uns gesperrt ist. Ein Transport nach Kasachstan dauert jetzt 2 Monate.
Bürgerkrieg, Umsturz. Die Wortwahl zeigt, auf welcher Seite Bojarski steht. Der Betrieb ist eine Welt für sich. Ein Betrieb, ohne den es die Stadt nicht gäbe.
Wir arbeiten noch mit Werken in der nicht kontrollierten Zone zusammen. Die Arbeiter bekommen ihr Geld in Grivna auf ein ukrainisches Bankkonto und müssen es dann irgendwie zu Bargeld machen. Das ist eine Härte des heutigen Lebens.
Unter anderem deshalb passieren so viele Menschen täglich die sogenannte Kontaktlinie.
Die Situation hat sich nicht verändert. Viele Schießereien, viele Opfer.
Vera Serafimovna aus Gorlovka, der grauen Stadt auf der anderen Seite, wohnt inzwischen allein im Flüchtlingsheim. Sie nimmt uns mit zu ihren neuen Freundinnen Sveta und Nina ins Nachbarhaus.
So lebt die Großmutter. So leben wir. Ärmlich. Nun esst. Schämt euch nicht.
Die drei alten Damen essen oft zusammen am Küchentisch. Kaufen zusammen ein, teilen die Lebensmittel.
Meine Freundinnen sind noch sehr von diesem alten System gezeichnet.
Stimmt's?
Was haben wir denn gesehen im Leben? Die Eisengießerei?
Gut, dass du die Eisengießerei überlebt hast.
Weißt du, was eine Schaufel ist? Der Stiel war riesig. Das Blatt war riesig. Damit schippst du Sand. 34 Jahre lang. Um Gottes Willen, das war eine schreckliche Arbeit. Alle, die mit mir schufteten, haben den Löffel schon abgegeben. Aber ich lebe noch.
Dann lebe. Wenn der Tod uns findet, werden wir sterben. Der Tod wollte mich holen, Aber ich war nicht zu Hause. Ich saß bei der Nachbarin und trank ein Schnäpschen.
Essen sollen wir. Von der Wurst nehmen. Nicht so steif rumsitzen.
Sveta
probiert Honig. Früher hatte sie 14 Bienenstöcke.
Ein Kilo reichte für 10 Tage. Ich esse ihn gleich aus dem Glas. Morgens und abends. Und spüle ihn runter. Nur mit kaltem Wässerchen.
Es ist kühler geworden. Kommt wieder, sagt Vera Serafimowna. In Gorlovka hatte sie eine schöne Wohnung, selbst renoviert. Sie möchte ihre Enkelin nach Kramatorsk holen. Hoffentlich ist das alles bald zu Ende.
Dum, tek, dum, tekaka, tekatek, tekatekateka, tekatek, trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Anfang März, ein Jahr nach der ersten Reise. Was gibt's Neues? Stjopas Mutter hat wieder mit Tanzen angefangen, orientalischer Tanz. Früher hat sie damit sogar einen Preis gewonnen.
Das war am 26. März 2014 und im April ging es schon los.
Wegen des Krieges habe ich pausiert. Aber dann habe ich im Fernsehen gesehen, dass Frauen ab 40 etwas für sich tun sollen. Und Stjopa hat gesagt, Mama, ich möchte, dass du lange jung bleibst.
Dmitri stellt Kekse, Tee und Honig auf den kleinen Esstisch.
Ich habe 26 Monate in einem muslimischen Land gedient. Da lernt man, wie man Tee trinkt.
Sag was, schweig nicht.
Was soll ich sagen? Alles ist gut. Das Wichtigste ist, dass es Frieden gibt. Ich dachte, meine Kinder würden nie hören, wie Raketen fliegen. In Kramatorsk war es nicht so schlimm. Aber ich habe Freunde auf der anderen Seite. Sie sind jetzt arbeitslos.
Stjopa ist gewachsen. Bald wird er 14. Sein Haar trägt er jetzt mit Seitenscheitel und modische Markenklamotten.
Ich bin jetzt ein Modnik. Andere interessieren sich nur für die Marken. Sie sehen einen Fummel mit Logo und flippen aus. Ralph Lauren, greif zu. Ich beachte die Harmonie, kombiniere die Farben. Mein Stil ist casual. Was? Sag das auf Russisch. Auf Russisch würde man sagen, Freistil.
Zum Klamottenkauf trifft sich Stjopa morgens früh um 7 mit Freunden vor einem Second-Hand-Laden in einem Einkaufszentrum.
Die Mädchen kommen nicht hierher. Sie kaufen von den Modniki oder Fake-Klamotten über das Internet.
Der Laden ist im Untergeschoss. Oben an der Treppe drängen sich hauptsächlich Babuschki und Modniki, also Großmütter und Jungen etwa in Stjopas Alter.
Die Babuschki sind sehr aggressive Käufer.
Ein Muskelprotz in schwarzer Sportkleidung drängelt sich vor. Stjopa kennt ihn schon.
Zurücktreten. Da kommen die Verkäuferinnen. Alle zurücktreten, habe ich gesagt.
Die Kleidung in den schiefen Regalen ist ärmlich und abgetragen. In Berlin wäre das alles unverkäuflich. Der Muskelprotz reißt sich die besten Schuhe unter den Nagel. Stjopa begutachtet ein paar ausgelatschte Sneaker. Lässt sie stehen.
Ich habe heute nichts gefunden. Ich hatte ein komisches Gefühl im Bauch, als alle runterrannten. Man kriegt ein bisschen Angst, wie beim Extremsport.
Stjopas Barista-Pläne liegen vorerst auf Eis. Aber an der Hauptstraße hat ein modernes Selbstbedienungscafé eröffnet, gut besucht von jungen Leuten in Casual-Kleidung.
Ich kam Mitte 2015 hierher und muss sagen, hier hat sich was verändert. Das zeigt sich in Kleinigkeiten. Autofahrer lassen die Fußgänger passieren. Jetzt kann man sogar Croissants kaufen. Und es gibt mehr Leute auf der Straße, auch bei Dunkelheit. Vielleicht sind solche Kleinigkeiten die besten Zeichen für unsere Arbeit.
Draußen grüßt ein Plakat des Bürgermeisters die Frauen zum bevorstehenden Frauentag. Ein nagelneuer gelber Oberleitungsbus rumpelt über die Straße. Vera Serafimowna wohnt immer noch im Gemeindezentrum, als einziger Flüchtling. Diesmal empfängt sie im Keller. Dort ist ein Mittagsmahl angerichtet.
Meine Großmutter liebte mich sehr. Manchmal gingen wir zusammen zu den Tanten im anderen Dorf. Großmutter hatte für mich Speck dabei und Eier und Tee. Sie breitete ein Tuch auf der Wiese aus, wir aßen und sie erzählte. Ich war klein, ich legte mich auf die Wiese und sie sagte, leg dich nie mit dem Rücken auf die Erde wird dir alle Kraft entziehen. Großmutter sagte auch, wenn du dich gut fühlen willst, geh zu einem Baum, umarme ihn und atme mit ihm. Hör aufmerksam zu, der Baum atmet, genau wie du. Wie klein ich war damals. Jetzt erst verstehe ich, dass alles auf der Welt zusammenhängt. Sie war eine gute Großmutter.
Großmutter sagt, komm zu mir, ich werde dir eine Wohnung mieten. Ich weiß aber, dass sie nicht so viel Geld hat. Sie sagt, du wirst keine Not leiden, du sollst studieren, dann wird alles gut. Ich soll später für mich selbst sorgen können. Erst kommt die Arbeit, dann die Familie.
Gestern ist die Enkelin gekommen, mit Bus und zu Fuß aus Gorlovka, 80 Kilometer entfernt. Die Reise hat 11 Stunden gedauert.
Ну, Wir
standen in einer langen Schlange am DNR-Checkpoint. Die Leute waren sehr aggressiv, als ob sie wild geworden wären. Sie schreien, sie prügeln.
Для мене це серйозна проблема, але силою міджати людей не вивезеш.
Man kann die Leute nicht zwangsweise umsiedeln. Der Staat soll alles tun, um diese Leute zu unterstützen. Aber es gibt leider sehr traurige Erfahrungen. Wir schlagen ein Wohnungsbauprogramm für Binnenflüchtlinge vor. Aber bisher wurde nichts davon realisiert. Und jetzt auch noch diese Blockade.
An einem Bahnübergang habe ich die Blockade gesehen. Männer in Flecktarn, eine Bretterhütte, ukrainische Fahnen, einige Sandsäcke. Die Männer blockieren alle Schienenwege von und nach Donetsk, lassen keine Transporte mehr durch, keine Kohle, kein Eisen. Die ukrainischen Fabriken in der DNR stehen still. Evgeny Wilinski hat Schnupfen. Draußen auf dem Friedensplatz hat der Wind die ukrainische Fahne vom Leninsockel gefegt. Mütter schieben Kinderwagen über den Asphalt. Ein Hauch von Frühling liegt in der Luft.
Не можна ж знаходити в депресії вище свій, ну, час. Тут блокада не входить до
нас. Man kann nicht ständig deprimiert sein. Auf die Blockade haben wir keinen Einfluss. Also konzentriere ich mich lieber auf Sachen, die ich verändern kann. Wenn ich nicht erfolgreich bin, müsste ich alles hinschmeißen. Deshalb werde ich durchhalten, solange ich kann.
Die Enkelin ist gekommen, um zu bleiben. Sie wird mit der Großmutter in diesem Zimmer wohnen, in dem schmaleren Bett schlafen, in Kramatorsk ihr ukrainisches Abitur ablegen.
Hauptsache, Großmutter hält durch und muss nicht ins Krankenhaus. Alles andere schaffen wir zusammen. Nicht wahr?
Außer vielleicht die Examen. Die Lehrer sagen, keiner wird die Prüfungen überstehen. Die Schulleiterin wird mich beraten. Ich wollte Wirtschaft oder Jura studieren, aber in Mathe bin ich schlecht. Und für Jura braucht man ukrainische Geschichte. Ich hatte aber nur russische Geschichte. 2014 wurden die Lehrpläne geändert, neue Bücher aus Russland gebracht. Der ukrainische Sprachunterricht fiel meistens aus.
Wann sind denn die Prüfungen?
Ende Mai und Anfang Juni. Wir haben sehr wenig Zeit.
Aber du verstehst doch Ukrainisch.
Naja, natürlich verstehe ich die Sprache, aber ich kann nicht so gut schreiben.
Dann werden wir zusammen lernen.
Du
und ich.
Honig und Eisen. Reisen in das Kriegsgebiet der Ostukraine. Feature von Christiane Seiler. Es sprachen Anne Schirmacher, Simone Kabst, Jonathan Kutzner und Max Urlacher. Übersetzungen Maxim Melnik. Ton Jean Schimschak. Regieassistenz Matthias Caro. Regie Christiane Seiler. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2017.